Ihr Geschwister, wie frei sind wir denn nun? Wie frei ist frei? Zugegeben, ich muss sagen, ich bin kein Freund des Rauchens. Ich freue mich, dass es mittlerweile rauchfreie Räume gibt, überall, auch in den Restaurants. In der Zivi-Zeit früher, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, also Zivildienst, das war sowas, ne, so ein ganz komisches Konstrukt, nämlich, das diskutieren wir ja jetzt gerade, früher gab es einen sogenannten Wehrdienst hier in Deutschland. Da mussten alle Jugendlichen, so wenn man 18 war und seine Schule hinter sich hatte, eventuell auch Ausbildung, wenn man vorher angefangen hatte, wurde man zum Militär eingezogen. Und dann gab es Leute, so wie mich, die gesagt haben, nee, ich möchte nicht lernen, wie man Menschen tötet. Und deshalb konnte man dann aus Gewissensgründen den Dienst an der Waffe verweigern und dann war man Zivi. Ich habe das genutzt, um ein bisschen in Deutschland rumzukommen. In Bayern genau genommen habe ich mir eine Zivildienststelle gesucht. Und das hatte zur Folge, dass ich mit der Bahn dann frei von Bayern nach Niedersachsen fahren konnte. In meine Heimatstadt zurück. Und damals, war ja nicht die Zeit wie heute, dass man einfach sein Handy rausnahm oder ein Tablet und dann einfach einen Film geguckt hat, gab es in den ICEs ganz neu Sitze, die einen Fernseher eingebaut hatten. Da musste man dann, konnte man als Zivi machen, ne? Ich konnte ja mit dem ICE, weil ich so eine lange Strecke hatte, auch reisen. Ich glaube, es war schon der ICE. Damit hochfahren. Und wenn ich extra bezahlt hatte, konnte ich mir sogar Plätze reservieren da drin. Also das war ganz billig, 5 D-Mark oder sowas, war nicht viel. Und das habe ich dann gemacht und extra bei so einem Fernseher, der hatte nur einen Nachteil, diese Fernseher gab es nur in den Raucherabteilen. Das Schöne war, man konnte dann während der Fahrt einen Spielfilm gucken, ne? Also ich weiß nicht genau, ab Würzburg fing der an und irgendwo Göttingen war er dann vorbei, ne? Da konnte man dann halt einen richtig neuen Spielfilm dort im Fernseher gucken. War immer überraschend, welcher da gerade gezeigt wurde, aber immerhin. Nur ich saß dadurch im Raucherabteil und muss euch sagen, ich habe es nicht oft gemacht, weil ich habe gemerkt, davon kriege ich Kopfschmerzen von diesem Passivrauchen und sowas. Also ich bin kein Freund des Rauchens, aber ich bin auch kein Freund davon, dass Menschen, die rauchen, zu Menschen degradiert werden, die in tiefster Sünde leben und die Gott deshalb eigentlich nicht segnen kann, sondern eigentlich nur strafen müsste. Wenn Gott wollte, dass du rauchen solltest, dann hätte er dir einen Schornstein wachsen lassen. So wurde früher mal argumentiert an der Stelle. Von einem Bruder habe ich gehört, der das zum x-ten Mal gehört hat, der konterte dann, wenn Gott gewollt hätte, dass du Auto fährst, hätte er dir Räder wachsen lassen. Zugegeben, diese Argumente, die überzeugen mich nicht ganz so an dieser Stelle, aber sie zeigen, mit welch großer Hitze und Anspannung diese ethischen Fragen doch formuliert und in manchen Kreisen auch manchmal verhandelt werden. Da spricht man sich eben den Glauben ab und man argumentiert und diskutiert und würde sich sozusagen am liebsten gegenseitig in die Hölle schicken, weil man ja nun etwas tut, was ganz schlimm ist. Übrigens zum Thema Rauchen, das war damals nicht so wie heute. Die Glaubensväter, die heute hoch geehrt werden, wie hier der Charles Spurgeon zum Beispiel, ein ganz großer Erweckungsprediger, den viele kennen und weiß nicht, Kleinode göttlicher Verheißungen, die Älteren zumindest, denen geht da das Herz auf, wenn sie das hören. Oder der Gründervater der Baptistenbewegung, Johann Gerhard Onken, das waren beide ganz starke Raucher gewesen. Also wenn alle Raucher in die Hölle kommen, dann wären die da auch. Rauchen ist sicherlich eine Sache, die ernst genommen werden muss und heute wissen wir auch, dass es sehr sinnvoll ist, die zu beenden. Und natürlich muss das auch vor Christus verantwortet werden, wenn man es tut. Aber letzten Endes müssen alle unsere Dinge, die wir im Leben haben, ja vor Christus verantwortet werden. Und damit stellt sich die Frage, wie frei ist denn nun frei? Wie frei sind wir denn als Christen heute? Konkret heute die Frage, wie verhalte ich mich denn nun richtig? Was ist denn der Maßstab meiner christlichen Ethik? Schauen wir uns erneut in den Brief, den Paulus an die Galater geschrieben hat, Galater 5, die Verse 13 bis 26. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nun gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich aber sage, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, dass ich auch euch vorhergesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber in Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und den Begierden. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht voll eitler Ruhmsucht sein, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Ja, wie frei bin ich denn nun? Der Text fängt an, dass wir zur Freiheit berufen sind. Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Letzten Sonntag haben wir uns mit der Grundlage der Ethik, der christlichen Ethik auseinandergesetzt, und zwar dem Aspekt, allein durch Christus können wir ja frei sein, sind wir frei. Denn es ist ein großer Trugschluss, so haben wir uns angeschaut, dass ich denke, als Mensch wäre ich irgendwo frei in einen freien Raum gestellt. Wir wissen selber, nein, man kann nicht alles machen. Gesetze zum Beispiel schränken mich ein. Die Gefängnisse sind voll von Menschen, die gedacht haben, ihre Freiheit ist größer als die Freiheit, die ihnen das Gesetz zubilligt, im gewissen Bereich. Und die meisten, die sind auch noch heute davon überzeugt, dass dem so ist. Andere sehen im Gefängnis ein, dass es doch Einschränkungen für die Freiheit geben. Auch innerlich haben wir da Stimmen, zum Beispiel das Gewissen, was wir tun und lassen sollen. Manche Bereiche haben wir dann mehr Freiheit, in anderen Bereichen weniger. Jeder, der die Bibel näher kennt, das ist eine Feststellung, weiß, dass in jedem Menschen Unfreiheit und Gefangensein im Grunde angelegt ist. Ohne Gott sind wir den Mächten dieser Welt ausgeliefert. Und darum gibt es nur die Möglichkeit, mit Gott frei zu werden. Nur mit Gott allerdings frei zu werden, bringt eine tiefe Bedeutung, denn das bedeutet für unser Handeln, wir sind nicht frei, wenn wir uns christlicher verhalten, sondern wir verhalten uns christlich, wenn wir innerlich frei sind. Also es ist eine Ethik, die sich dann von innen nach außen hin entwickelt und nicht von außen nach innen. Und der Schlussgedanke war eben Galater 5 gewesen, dieser Vers, ihr seid zur Freiheit berufen. Und die Mahnung daran, gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch. Damit ist die inneren Befriedigung unserer Wünsche und Triebe gemeint, sondern durch die Liebe dienet einander. Das war der Stand letzten Sonntag. In Christus sind wir frei. Und das Besondere an dieser Freiheit, es trägt sein Wesen, sein Gesicht und eben dieses, dass sein Gesicht das Gesicht der Liebe ist. Ja, was bedeutet das denn nun für uns konkret, wenn wir uns das anschauen? Was ist denn nun dieser Maßstab der christlichen Ethik? Wenn Freiheit Anlass für das Fleisch werden kann, dann kann man also offenbar diese christliche Freiheit auch missbrauchen. Und damit stellt sich doch die Frage, was ist denn nun der konkrete Maßstab für was ein Christ tun darf und was er nicht tun darf? Und da brauchen wir ja gar nicht an das Rauchen nur zu denken, sondern können ja auch an das Tanzen zum Beispiel denken. Ich kenne den Spruch, der früher gesagt wurde, ein Bein, das sich zum Tanzen regt, wird im Himmel abgesägt und so, ne? Oder so Sprüche wie, ja, man darf ja an sich tanzen, aber tanz mal an sich. Und solche Sachen alle. Ich freue mich, dass ich mit meiner Frau regelmäßig zum Tanzen gehe übrigens, in Klammern dazu. Und das machen wir und sehen da nicht einen Missbrauch der Freiheit. Gibt es einen konkreten Maßstab für das, was ein Christ tun darf oder eben was er nicht tun darf? Paulus schrieb also von dem Fleisch, also der Begierde des Menschen, dass die ihn verführen kann und die Freiheit dadurch aufs Spiel gesetzt werden kann. Also ist es dann doch konkret so, dass wir uns disziplinieren müssen, also der Begierde des Menschen und sowas darauf verzichten müssen, disziplinieren uns, damit wir Gott dann wirklich gefallen. Und sonst haben wir keinen Anteil am Reich Gottes. Also doch so ein Schluss mit lustig an dieser Stelle. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt. Alles, was man gerne mag, ist entweder Sünde oder macht mich dick. Gilt dieser Ton? Ist das so? Paulus zählt einiges auf, was nicht zu Christus passt. Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen und so weiter und so fort. Das passt nicht zu Christus. Und dann zählt er einige Sachen auf, die zu Christus passen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Muss ich glatt mal nachgucken. Rauchen steht da nicht drin, ne? In den Negativsachen. Okay. Wenn wir uns diese Listen mal angucken, dann müssen wir an dieser Stelle ganz doll aufpassen, denn es sind keine Listen im gesetzlichen Sinne. Paulus wollte mit diesen Listen nicht alle Fragen der damaligen Zeit schon klären, noch alle Fragen, die irgendwann in der Zukunft kommen. Ich meine, da gibt es dann ja auch Fragen nach Internetsucht und sowas, könnte man ja auch sagen, steht nicht drin, ist also erlaubt, können wir machen. Dabei wusste es Paulus ja besser. Also Paulus war ja Pharisäer gewesen. Und so ein Pharisäer, der wusste, dass im Alten Testament nicht nur die 10 Gebote drinstehen, sondern das ganze mosaische Gesetz und dass man das zu halten hatte. Und wenn man ein echter Pharisäer war, und er war einer, er war ja ein Gelehrter, der da zu Füßen von großen Rabbinern damals gesessen hat, dann wusste man, dass es da einen konkreten Katalog mit über 600 Regeln gab, die man aufstellen konnte. Da finde ich diese paar Begriffe, die er da hat, ja eher ein Witz gegen, wenn man sich überlegt, dass er 600 Sachen da hinschreiben könnte, wo man aufpassen soll. Immerhin, Totschlag steht zum Beispiel mit drin und sowas, aber andere Sachen eben nicht. Und er wusste das, was ein frommer Juden einhalten muss, wenn er gottgefällig leben wollte. Und er hat da ja auch mit den Lehrern dann sicherlich drüber gestritten und diskutiert, was da rein muss und wie nicht, wie es richtig auszulegen hat. Also er hätte ohne Probleme sicherlich ein Buch herausgeben können, christliche Ethik, was muss ich tun und nicht, wahrscheinlich sogar als 10-bändigen Sammler oder noch mehr Bände, wo dann im Detail genau drin geregelt wäre, was zu tun und was zu lassen. Aber Paulus sagt, hier gibt es ein anderes Denken als das, was die Pharisäer damals hatten. Helmut Thielicke, der übrigens tatsächlich eine theologische Ethik über mehrere Bände geschrieben hat, ein großer Kirchenlehrer aus dem letzten Jahrhundert, der beschrieb dieses Denken anhand eines Messtischblattes, also anhand einer Karte. Und dabei zeigte er, dass der Geist Gottes eben nicht mit uns umgeht, wie mit einer Landkarte oder einem Messtischblatt bei der Frage, wie ich mich als Christ zu verhalten habe. Der sagt, ich zitiere Thielicke: Wenn der Wille Gottes uns zum Handeln anweist, dann tut er das nicht so, dass er uns ein Messtischblatt in die Hand drückt, auf dem unsere Marschroute genau eingezeichnet wäre. Sehe die Sache so aus, dann wäre an jeder Wegkreuzung, überall, wo ich vor einer Entscheidung stünde, ein Pfeil angebracht, die mir die gottgewollte Richtung anwiese. Ich könnte genau ablesen, nach welcher Seite ich mich zu wenden hätte, wenn es etwa um Fragen der Schwangerschaftsunterbrechung, der Fristen- oder Indikatorenlösung, um Tarifauseinandersetzungen, um Konflikte in meinem privaten oder Berufsleben ginge. So würde ich in einer gesetzlichen Gängelung überantwortet. Also konkret zeigt uns die Bibel nicht eine genaue Karte, wo für jeden von uns vorgegeben ist, wann er wo hinzugehen hat und welche Entscheidung er zu treffen hat, ob nach rechts oder nach links oder geradeaus oder in welche Richtung es jetzt hier geht. Nein, der Heilige Geist arbeitet anders mit uns. Er ist sozusagen wie ein Kompass, der in unser Herz hineingelegt ist. Und so ein Kompass, wenn er ordentlich funktioniert, dann ist er ja gerade darauf ausgerichtet, dass dieser Kompass immer ein Ziel anzeigt, also eine Richtung anzeigt, wo Norden ist. Sozusagen unser Kompass, der ist auf Jesus Christus ausgerichtet. Und dadurch haben wir zum einen eine ganz enorme innerliche Weite. Wir können selber entscheiden, wenn wir vor einem Hindernis stehen, ob wir links herumgehen oder ob wir rechts herumgehen, welcher Weg jetzt der richtige ist. Aber auf der anderen Seite führt uns das auch in eine große Verantwortung. Weil wir wissen, in welche Richtung wir eigentlich müssen. Und wenn wir dann von diesem Hindernis links oder rechts rumgehen, dann ist es unsere Verantwortung, auch diesen Weg uns anzuschauen. Wir sind es, die dann entscheiden. Allerdings behalten wir diese deutliche Klarheit, wo ist denn die eigentliche Richtung, wo ich hin muss, wo es hingeht. Euch gehört doch alles, so sagt Paulus in 1. Korinther 3, 21. Und dann in Vers 23, ihr aber seid Christus. Konkret heißt das, diese innere Freiheit, die wir als Christen haben, hat eben ein Gesicht. Und das ist das Gesicht Jesu Christi. Die Nadel unseres inneren Kompasses ist sozusagen immer auf Jesus ausgerichtet. Und dabei weist Paulus uns darauf hin, wovon diese Freiheit geprägt ist, wenn sie auf Christus ausgerichtet ist. Galater 5, Vers 14 sagt er, denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Unsere Freiheit ist also geprägt von dieser wunderbaren Liebe unseres wunderbaren Herrn. Das ist das Gesetz, was uns ins Herz gepflanzt ist. Unser Kompass, unser Herzenskompass, sozusagen der auf Christus zeigt, zeigt auch gleichzeitig auf diese Liebe. Alles, was nicht aus Liebe geschieht, führt ins Leere und kann nicht beanspruchen, christliche Ethik zu sein. Das ist der Kern aller christlichen Ethik. Und so geht Paulus dann in diesem Text einen Schritt weiter. Er nimmt Christus unter diesem Aspekt noch näher unter die Lupe. Und dann denkt er nach über dieses Wesen Christi und dabei stellt er fest, dass es natürlich Dinge gibt, die passen einfach nicht zu diesem Wesen. Und dadurch kommt er dann zu dem Profil, wo wir schon kurz drüber geschaut haben. Hier ist es noch einmal. Offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, wie ich euch vorher gesagt habe, dass die, die sowas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Paulus wird da schon sehr deutlich an dieser Stelle. Und es verwundert, wenn manche Christen meinen, dass gewisse Dinge, die hier angesprochen werden, doch wohl sehr gut zu Christus passen würden, obwohl sie eindeutig seinem Wesen und ihm widersprechen. Positiv geht es dann weiter. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Friede, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Es ist schon spannend, wenn man diese Dinge hier anwendet, wenn man in der Frucht des Heiligen Geistes lebt, dann verbietet sich's geradezu, die Worte vorher als Worte des Gesetzes zu sehen, die wir dann anderen irgendwie um die Ohren hauen können. Es geht doch darum, wie Christus sich in uns und im anderen entfalten kann. Ich meine, die Galater scheinen da überhaupt nicht friedfertig zu sein. Da heißt es in Vers 15, wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werden. Wie muss es wohl in der Gemeinde dazugegangen sein, dass er da solche Geschichten geschrieben hat, dass sie sich da beißen und fressen, wahrscheinlich über diese ethischen Fragen, und wenn man denen zuschauen würde, dann hätten die wahrscheinlich einem da links und rechts runtergehauen, wenn der sich nicht ordentlich verhalten hat, sondern in einem dieser Kataloge da drin war. Oder sieht er da vielleicht auch unsere aktuelle Christenheit, vor Augen, wenn wir den anderen sagen, sie seien nicht rechtgläubig. Ich meine, gerade in ethischen Fragen können wir uns doch auch sehr tierisch verhalten, um es mit den Worten von Paulus zu sagen. Man denkt es kaum, aber schon damals gab es ja einen Streit, der im Grunde bis heute reicht. Die Frage, ob ein Vegetarier besser ist als einer, der Fleisch isst. Paulus schreibt dazu in Römer 14: Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung strittiger Überlegungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachte nicht den, der nicht isst. Wer nicht isst, richte nicht, der isst, denn Gott hat ihn aufgenommen. Römer 14, die Verse 1 bis 3. Richtet euch nicht gegenseitig, ist hier der Kern an dieser Stelle. Akzeptiert, dass ihr da unterschiedliche Meinungen habt. Und wenn ihr nun diejenigen, die anders denken, die mehr gesetzlich an dieser Stelle sind, aufnehmt, dann geht es nicht darum, dass ihr jetzt diese strittige Frage sozusagen entscheidet und sagt, haha, ich habe da recht gehabt und mein Gedanke ist jetzt genau der richtige. Man muss das essen können oder man muss es eben lassen oder sowas. Sondern lebt einfach damit, dass es unterschiedliche Aspekte an dieser Stelle gibt und Leute unterschiedlich an dieser Stelle denken. Aber verachtet euch deshalb nicht gegenseitig, sondern lebt einfach damit. Letztlich ist Gott gegenüber ja jeder selbst verantwortlich und nicht dir verantwortlich. Allerdings gibt es da auch andere Fragen, Fragen, die wir im mühsamen Ringen mit unserem Herrn dann klären müssen. Da hilft es nicht, wenn wir betonen, die Bibel spricht zum Beispiel eben nicht über Internetmissbrauch oder so etwas. Es bedeutet nicht, weil in der Bibel darüber nichts steht, dass wir alles so handhaben können, wie wir es dann wollen. Es gab auch zur Zeit von Paulus, Apostel Paulus, Fragestellungen, die eben nicht einfach waren. Und so haben wir eben einen weiteren Maßstab zur Entscheidungsfindung. In 1. Korinther sagt er dort in Kapitel 6, Vers 12, manche sagen, ich kann alles tun. Ja, aber nicht alles ist heilsam. Alles ist erlaubt. Ja, aber es darf nichts Macht über mich gewinnen. Hier kommt wieder eine Grenze der Freiheit. Es kann sein, dass sogar etwas erlaubt ist. Aber es ist nicht nützlich und es ist nicht gut. Weder für mich noch für andere. Konkret bleibt da einfach wichtig, dass dieser Kompass in mir weiterhin auf Christus ausgerichtet ist. Wir müssen in allen Lebenslagen uns fragen, was würde Christus hier ehren und ihm entsprechen. Freiheit ist da eine schöne Sache, aber die Freiheit braucht eben auch, fordert von uns Verantwortung, nämlich diese Verantwortung, immer mit unserem Kompass uns auf Christus hinzubewegen. Das Schönste daran ist allerdings, und damit möchte ich heute schließen, dieser Gedanke, Christus kann sogar aus den aussichtslosen und sündigsten Situationen in seiner Liebe etwas Neues entstehen lassen. Hey, und in diesem Zusammenhang muss ich einfach auf die Vergebung hinweisen, die wir auch gleich im Abendmahl nochmal ganz besonders feiern wollen. Ja, es gipfelt darin, dass Gott selber sogar durch, wenn man so will, Notverordnungen und Notregelungen es hinbekommt, wenn zum Beispiel über Sünde etwas zerbrochen ist, aber ein Mensch sich vor Gott beugt und nach einem Weg fragt, dann zu einem guten Weg kommt. Und so ist es zu verstehen, wenn Gott in seinem Wort zum Beispiel ganz klar sagt, dass eine Ehe nicht geschieden werden soll. Aber er dann trotzdem Regelungen gibt, was man machen soll, wenn jetzt die Ehe doch geschieden wird und man doch auseinandergeht und es zur Ehescheidung kommt. So eine Notverordnung finden wir zum Beispiel in Matthäus 19, wo es Jesus ausführt, wie man damit dann umgehen soll an der Stelle. Und das ist sicherlich nicht allumfassend gemeint, sondern exemplarisch für einen ganz bestimmten Bereich. Darum gilt es für uns, lasst uns einfach unseren Kompass auf Jesus Christus ausrichten, auf sein liebevolles Wesen und alles dann danach ausrichten, was er uns zeigt, was würde er tun? Womit wird er geehrt? Womit wird seine Liebe weitergetragen? Es ist diese große Liebe, die uns große Freiheit schenkt. Die Freiheit, in der wir dann wirklich frei sind. Lasst sie uns verantwortlich gebrauchen. Amen.